Investiere in dein Leben. Der Podcast moderiert von Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement.
Herzlich willkommen zum Podcast mit Wolfgang Jutz. Wir begrüßen die journalistische Heldin meiner Jugend, Kriegsreporterin aus vielen Konflikten, Frau Dr. Antonia Rados. Sie sind 1953 in Österreich geboren, starteten 1978 beim ORF und waren die letzten 25 Jahre als Reportergesicht bei RTL. Ich grüße Sie.
Ich begrüße Sie auch.
Ja, und ich begrüße den Gastgeber des Podcastes, Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement. Es ist ja Ihr Podcast. Hallo, Herr Jutz.
Ich freue mich auch, dass wir heute diesen spannenden Podcast zu diesen ganzen ereignisreichen Themen haben.
Ja, und meine Stimme, für den Fall, dass Sie mich nur hören, nicht sehen, aus dem Börsenradiostudio grüßt Sie Peter Heinrich quasi als Podcast-Host. Ja, Frau Rados, das, was ich vorhin sagte mit meine journalistische Heldin meiner Jugend, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Wir kennen Sie ja als Reporterin aus dem Irakkrieg, die Fernsehbilder von Ihnen aus Bagdad, hinter Ihnen fallen quasi die Bomben. Das muss 2003 gewesen sein. Afghanistan, Jemen, es gibt viel zu besprechen. Aber was hat Sie denn ermutigt, eigentlich in Kriegsgebiete als Reporterin zu gehen, das Risiko dort auch zu sterben, also wirklich in Kauf zu nehmen?
Daran denkt man nicht. Ich glaube, wenn man in Krisen fährt, dann ist die Krise eigentlich zu bewältigen. Man ist dort, also im Nachhinein denkt man darüber ja ständig nach, wieso bin ich da wieder hingefahren? Und ich glaube, da geht es jedem genauso. In der Krise muss man irgendwie funktionieren, würde ich beinahe sagen. Und vergessen Sie nicht, als Reporter, Fernsehreporter, haben Sie auch Verantwortung für Ihr ganzes Team. Das ist sehr wichtig. Eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, überhaupt, nicht nur Verantwortung für sich übernehmen, sondern auch für die anderen. Und in Krisensituationen müssen Sie das einfach machen. Für Fahrer, für Einheimische, was immer das auch ist. Und daher ist man, glaube ich, in einem Art Modus, das in irgendeiner Form zu bewältigen, was aber nicht heißt, dass man im Nachhinein dann manchmal das Gefühl hat, da ist man zu weit gegangen, hat was Falsches gemacht, will das natürlich nie wieder machen. Und wenn die nächste Krise kommt, dann fährt man wieder weg.
Verantwortung für die Kollegen. Wie bereiten Sie sich eigentlich vor? Wie funktioniert so ein Team? Wen haben Sie dabei? Sie haben schon erzählt, Fahrer, Kameramann. Dann haben Sie ja dann teilweise Übersetzer, für die Sie auch verantwortlich sind. Und wahrscheinlich auch verantwortlich für die Personen, die Ihnen dann helfen vor Ort, die Ihnen dann letztendlich die Interviews geben.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Gleich dazu, zu den Leuten, die einen Interviews geben, habe ich manchmal den Eindruck, dass man die Leute auch vor sich selbst schützen muss. Das heißt, als Reporter haben Sie auch die Verantwortung, was erzähle ich jetzt über diesen Menschen? Wie gehe ich damit um? Kann ich das jetzt alles sagen oder nicht? Und ich glaube, da gibt es auch einen großen Maßstab, den man in irgendeiner Form einhalten muss oder müsste, nämlich, dass den Schwachen, in diesem Fall also in Kriegsgebieten Flüchtlingen, Frauen, Kindern oder was immer, natürlich viel weniger zuzumuten ist als den Starken. Das heißt, ein Interview mit einem Kriegsherrn, mit einem sogenannten Warlord zu machen und mit dem, also eine Reportage zu machen, ist natürlich was anderes, als wenn Sie mit einer armen Witwe unterwegs sind, die eigentlich nicht so richtig weiß, wie sie weiter soll und so weiter. Und da gibt es jedenfalls bei mir, ich weiß nicht, ich glaube auch bei anderen Reportern, eingeschlossen natürlich männliche, weibliche Reporterinnen, eine Art Sperre, dass man sich sagt, mit diesen Leuten, diese Leute soll man jetzt nicht noch mehr belasten. Objektivität ist wichtig, das in einen Zusammenhang zu setzen. Aber es ist natürlich auch so, dass Sie das immer auch in Kriegsgebieten sehen. Und automatisch, fast bei Empathie, stellt man sich immer auf die Seite der Armen. Ob das jetzt der Afghanistan-Krieg ist, wo man eher mit den Frauen war und nicht so sehr mit der NATO, die da ja ziemlich mächtig aufgetreten ist. Ob man jetzt im Ukraine-Krieg das sieht, dass wir fast innerlich als Reporter, aber als auch Menschen immer uns auf die Seite der Schwachen stellen, vor allem in Kriegsgebieten und in Kriegssituationen.
Wie nah gehen Sie eigentlich ran an die Frontlinie? Und Sie sprachen ja gerade von Interviews mit Warlords. Wie kommt man da eigentlich ran? Und wenn man so ein Interview mit den Warlords gemacht hat, hat man so eine Art, naja, wie soll man sagen, Unberührbarkeit, dass der Warlord sagt, die ist gut, Finger weg, sagt
es
weiter.
Nein, überhaupt nicht. Also nein. Unberührbarkeit gibt es in Kriegsgebieten weder, übrigens für keinen, nicht für den Warlord, nicht für die Flüchtlingsfrauen, aber natürlich auch nicht für die Reporter und Reporterinnen aus einem ganz alten Grund. Wenn Artillerie einschlägt, wenn eine Krise ausbricht oder ein Kampf ausbricht, da können sie einfach nicht sagen, ich bin jetzt ein Journalist und sie können mich jetzt nicht beschießen. Das geschieht nicht. Man ist Zivilist, damit auch allem ausgesetzt. Aber was auch interessant ist, weil Sie vorher das angesprochen haben, man bereitet sich immer so viel wie möglich vor. Also man versucht, so viel wie möglich Informationen zu sammeln, ob das jetzt der Warlord ist oder irgendjemand anderer. Man sieht, welches Dorf man fährt, man informiert sich in der Früh, aber es lässt sich nicht alles organisieren. Und das, glaube ich, ist Krisen und ich würde sagen Krisen, nicht einmal nur Kriegen, sondern allen gemeinsam, dass die Organisation und sozusagen die Kontrolle über die eigene Situation und die der anderen extrem begrenzt ist. Man kann nicht alles vorbereiten und man kann nicht immer über alles, an alles gewappnet sein. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Sie ad hoc organisieren müssen, entscheiden müssen, würde ich auch sagen. Und ich gebe Ihnen nur ein konkretes Beispiel, wie verrückt Krisen und Kriege im Allgemeinen sind. Mosul vor einigen Jahren, Sie erinnern sich, der Islamische Staat hatte diese Stadt besetzt im Norden von Irak, musste zurückgedrängt werden mit westlicher Hilfe, aber auch mit Hilfe der irakischen Armee, die zum Teil sehr gut ausgebildet war. Also Sondereinheiten waren dort auch bereit, Journalisten mitzunehmen. Eines Morgens hatten wir ein Treffen mit einer irakischen Sondereinheit. Die hatten von den Amerikanern, um ihnen den Kontext zu geben, Humvees, also gepanzerte Autos auch. Die Soldaten waren alle gut ausgerüstet und eine kleine Einheit von insgesamt nur 3 Humvees, also Wegen, fuhr mit uns wirklich an die Front, so nahe wie möglich. Also an the first front line, wie man das nennt. Das war so ausgemacht, wir fahren dorthin, sehen uns dort um, wo die Zivilisten sind, was dort überhaupt geschieht und fahren dann nach einigen Stunden wieder zurück. Das war alles geplant. Wir hatten kugelsichere Westen, wir hatten Helme und die Soldaten schienen mir auch sehr professionell zu sein. Wir kamen an diese Frontline. Es wurde immer wieder in der Nähe geschossen. Es war immer wieder die Gefahr, dass etwas geschieht. Und nach einigen Stunden sollte, nach Interviews und nachdem wir dort gefilmt hatten, sollten wir zurück und plötzlich stellte sich heraus, dass der Fahrer von unserem Humvee vergessen hatte, am Morgen den Tank zu füllen. Wir standen also dort an der Frontline ohne Treibstoff und konnten uns nicht von der Stelle rühren. Der Fahrer war sehr berührt, es war ja auch sein Leben, das in Gefahr war. Und er sagte dann, ich hatte das ganz vergessen, ich hatte morgens Probleme mit meiner Familie etc. Aber das half in dieser Situation nicht, wir mussten umsteigen. Und in Kriegssituationen ist es auch so, dass man immer Reserveautos bei sich hat. Also man hat immer ein fünftes Rad sozusagen, ein anderes Auto mit, weil man auch damit rechnet, wenn man unter Beschuss gerät, muss man alle umsteigen. Um Ihnen das mal darzustellen, und solche Situationen gibt es immer wieder, Sie können sich auf sehr viel vorbereiten, aber Sie können sich nicht auf alles vorbereiten. Sie können einfach nicht denken und überlegen, dass möglicherweise der Fahrer vergessen hatte, den Tank zu füllen.
Verstehe. Überraschungen des Lebens. Wolfgang?
Ja, also meine Frage ist, Sie haben doch dadurch bestimmt einen anderen Blick auf die Welt durch diese Erlebnisse, die Sie dort gemacht haben. Wahrscheinlich andere als die, die wir in unserer westlichen Welt so immer über die Medien bekommen. Und das finde ich halt spannend. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
Das ist auch tatsächlich interessant, was Sie da ansprechen. Man entwickelt eine andere Sicht der Welt und glaubt aber auch nicht daran, dass man allmächtig ist, alles den Überblick hat, sondern was man wirklich merkt, ist, lassen Sie mich das einmal ganz banal ausdrücken, auch wenn das vielleicht völlig unangepasst ist, aber Kurt Tucholsky, der große deutsche Kabarettist und Schriftsteller, hat einmal gesagt, irgendwas ist immer. Und was man als Kriegsreporter lernt, ist, irgendwas ist immer, die Welt bleibt nicht stehen und sie wartet nicht auf uns. Und ich glaube, dass dieser permanente Fluss, diese permanenten Entwicklungen einen sehr prägen. Das heißt, dieses Element der Stabilität und der Zuverlässigkeit, das man sehr oft in unserer Welt hat oder vielleicht auch gehabt hat. Im Moment ist sie ja auch etwas instabiler und unruhiger. Das bekommt man sehr stark mit und man bekommt auch sehr stark mit, wie wichtig es ist, nicht ständig im Krisenmodus zu leben, das kann auch niemand, sondern Lösungen zu finden, die eigentlich der Weltlage oder auch der Situation, wo man ist, angepasst ist. Also Flexibilität ist etwas, was man in Krisengebieten sehr, sehr stark lernt und ich würde beinahe sagen, braucht.
Und stehen wir jetzt denn auch wieder an so einer Situation, wo wir praktikable Lösungen brauchen oder finden müssen angesichts der geopolitischen Veränderung, die wir jetzt haben?
Das würde ich sagen. Das große Problem ist nur zu wissen, welche Dinge bleiben und welche Dinge verändern sich. Eine der wichtigen Dinge ist immer, wenn ich in der Welt herumfahre, dass ich mir sage, es ändert sich eigentlich sehr viel. Zum Beispiel Globalisierung, Modernisierung hat Länder wie Afghanistan oder auch Ägypten, sehr konservatives Land, auch den Irak und so weiter geändert. Dazu kommen auch massive Eingriffe durch Kriege, das wissen wir. Aber einige Sachen bleiben immer gleich. Und eine der Dinge, die ich versuche, immer den Leuten darzustellen, und zu sagen über die arabische Welt, die Geografie bleibt immer dieselbe. Die arabische Welt ist ein Riesengebiet. Sie ist sehr wenig bevölkert im Vergleich zu Europa. Und das bedingt andere Formen der Gesellschaft. Heißt, die Leute haben große Distanzen. Sie versuchen mehr in der Familie zu leben, als sich auf den Staat zu verlassen. Während in Europa zum Teil genau das Gegenteil ist. Und man sieht, dass in Krisen im Nahen Osten die Leute sich mehr auf die Familie und auf die Nähe verlassen, aus dem einfachen Grund, dass der Staat nicht existiert. Wenn in Europa der Staat jetzt auch in diesen Krisen gefragt ist, er muss die Lösungen bringen. Und ich glaube, da sehen wir auch ganz deutlich die großen Unterschiede. In Europa sagt jeder, Regierung muss diese Probleme für mich lösen, während in anderen Regionen der Welt sagen die Leute jetzt, ich verlasse mich nicht drauf, ich löse die selbst.
Frage an Ihre Lebenserfahrung. Über die Frage habe ich mir lange Gedanken gemacht. Wenn wir diese Welt jetzt global und historisch betrachten, sind Kriege einfach normal? Alle paar Jahre irgendwo Krieg, hört das nie auf. Jeder Krieg lässt sich natürlich erklären. Mal geht es um Öl, dann Einfluss von Militär, Putsch, Fürsten, Ideologien.
Eine gute Frage, die sich, glaube ich, schon viele gestellt haben. Ich kann Ihnen darauf keine richtige Antwort geben, außer meine Erfahrung, die drin besteht, dass ich sage, Kriege sind offenbar unvermeidbar, aber Frieden ist immer wieder möglich. Und daher ist es extrem wichtig, auch diesen Krieg als nicht einen Status zu sehen, der permanent ist, sondern Frieden, Verhandlungen, Kompromisse, Politik sind eben auch in der Geschichte immer wieder möglich. Und wir selbst in den Gebieten, in den Kriegsgebieten, wenn sie sind, merken sie eigentlich, jeder Krieg, das haben wir auch bei der Ukraine gemerkt, aber auch in Afghanistan 2001, wenn Sie sich erinnern, plötzlich große Euphorie, jetzt wird der Kriegseinsatz, das Militär wird die Probleme lösen und irgendwann einmal ist diese Euphorie vorbei und irgendwann einmal kommt diese Friedenssehnsucht nach Ruhe und nach einem anderen Leben als das im Krieg und das sieht man selbst bei Kriegsreportern. Also man kann mit noch so viel Vorbereitung, gutem Schuhwerk, Büchern, allen möglichen, einem guten Team in ein Kriegsgebiet fahren. Nach einigen Wochen ist ziemlich bald Schluss. Man hält diesen permanenten Druck nicht aus. Man kann nicht dauernd in Krise leben. Und ich glaube, Gesellschaften geht es auch so.
Und wie ist das dann in Stellvertreterkriegen? Also im Grunde genommen kann es ja sein, dass die Ukraine längst müde ist und die anderen Parteien aber weiterkämpfen, weil es eben um übergeordnete Ziele geht.
Das ist ein guter Einwurf. Ja, Stellvertreterkriege haben ja und nein denselben Mechanismus. Das heißt, wir nennen das ja Kriege, wo eigentlich die Leute, die ihre Interessen vertreten, nicht tatsächlich am Krieg teilnehmen, also sich absentieren und andere dafür kämpfen lassen. Da gibt es eigentlich immer so Zwischenlösungen. In Afghanistan zum Beispiel haben deutsche und amerikanische Soldaten mitgekämpft, aber immer wieder versucht, das Gewicht auf die Afghanen zu legen. Was aber bei diesen Kriegen, finde ich, sehr interessant ist, ist die Beobachtung der ständigen Schuldzuweisung. Wer ist jetzt eigentlich schuld, wenn der Krieg nicht so läuft, wie man sich vorstellt? Und kein Krieg läuft eigentlich so, wie man sich das vorstellt. Jeder Krieg hat eine Dynamik, die niemand unter Kontrolle hat. Und dass dann sehr oft die Schuldzuweisungen kommen. Wer ist jetzt eigentlich schuld, dass es in der Ukraine doch nicht so läuft, wie wir am Anfang gedacht haben? Oder auch in anderen Kriegen. Aber der Mechanismus einer gewissen Ermüdung, der ist eigentlich bei allen da.
Ihre Stationen sind ja wirklich beeindruckend. Berichterstattung, ja, bisschen Start, würde ich fast sagen, aber das stimmt natürlich nicht. Rumänische Revolution, Südafrika, Somalia, für RTL und NTV aus Bagdad, Bosnien, Afghanistan natürlich, Libyens Staatschef hatten Sie auch im Interview. Live aus Bagdad, das Tagebuch einer Kriegsreporterin sozusagen. Ich nannte sie von Heldin meiner Jugend als Kriegsreporterin. Und dann dachte ich mir, und das noch als Frau. Sie haben als Frau, haben Sie da mehr Vorteil oder Nachteil? Ein höheres Risiko oder mehr Hilfe in dieser Männerwelt? Sie sind ja doch in vielen islamischen Ländern unterwegs. Und die Frauen haben ja gar keine Rechte eigentlich dort. Tragen Burkas, müssen sich verschleiern. Wie können Sie sich als Frau hier durchsetzen?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, die Frau oder die westliche Frau, eine westliche Frau, die in die arabische Welt fährt, ist nicht dasselbe wie eine einheimische Frau. Eine westliche Frau ist auch unter Anführungszeichen immer eine Frau, die besser dasteht, die also auch das Geld hat, auf Dienstreisen zu gehen. Sehr viele, die arabische Welt ist eine sehr ungerechte Welt. Die ganze Welt draußen ist eine sehr ungerechte Welt. Wir leben in einem Paradies, glaube ich, aber was das andere ausmacht, einer der ersten Sätze, die ich als Reporterin, als Krisenreporterin immer gelernt habe, wo es Arme gibt, gibt es auch Reiche. Und wenn sie in Krisen fahren, dann merken sie auch, wenn arme Leute dort Krieg führen, dann gibt es auch Reiche, die davon profitieren. Das heißt, diese ungerechte Welt ergibt ein gewisses Muster. Als westliche Frau sind sie insofern privilegiert, dass sie ein Fremdkörper sind, dass man ja auch nicht erwartet, warum da eine Frau auftaucht. Ist ja auch sehr ungewöhnlich, immer nur ein kleiner Teil von Kriegsreportern sind Reporterinnen. Männer tun sich da sicher in einigem leichter. In dem sogenannten Männer-Talk, dass sie mit den Soldaten oder mit den Generälen oder was immer besser kommunizieren, sehr oft auch über Waffen kommunizieren. Mhm. Und sehr viele Kriegsreporter und Kriegskameraleute, vor allem sind ehemalige Soldaten. Eine interessante Erfahrung, die ich erst in Kriegsgebieten gemacht habe, dass also britische und amerikanische Soldaten zuerst in den Krieg ziehen, zum Beispiel Irak- und Afghanistan-Krieg, dann ausgemustert werden, weil sie etwas zu alt dafür sind und dann als Begleiter oder als Kameraleute, also als Sicherheitsberater oder als Kameraleute wieder in den Krieg ziehen. Und zwar jetzt als sogenannte Private Contractors, um Geld zu machen. Das ist eine eigene Welt für sich. Ich habe mich von dieser Welt immer abgesondert. Ich habe mich auch insofern abgesondert, auch optisch, weil ich eigentlich nie diese Ausrüstungen getragen habe, diese olivgrünen Uniformen oder Hemden. Ich habe immer bewusst gesagt, ich bin eine Zivilistin und stehe auf der Seite der Zivilisten und die interessieren mich mehr. Und daher, als Frau bin ich immer auf die Zivilisten zugegangen, aber auch natürlich auf die Warlords, habe mit ihnen geredet. Es gibt Vorteile natürlich, dass sie überhaupt mit mir reden und ihre eigenen Frauen aber dann verstecken oder unter Schleier verstecken wollen. Dieses Schicksal habe ich nicht.
Haben Sie dann auch Kopftuch getragen oder teilweise Schleier?
Ja, natürlich habe ich das getan, weil ich auf der anderen Seite ja auch nicht auffallen möchte. Also wenn ich in afghanische Dörfer fahre oder irgendwo hinfahre, wo es gefährlich ist, dann möchte ich nicht so auffallen, dass jeder sofort weiß, ich bin eine Reporterin. Ich habe aber auch immer, was ich glaube, auch eine richtige oder wichtige Art ist, mit diesen Sachen umzugehen. Ich habe immer auch, wenn ich mit den Männern diskutiert habe, gesagt, ich bin eine westliche Frau. Ich hatte das Glück, dort aufzuwachsen. Wir haben dieselben Rechte und so sehe ich die Welt auch. Und warum tun Sie das Ihren Frauen an? In diesen Debatten gab es dann immer sehr interessante Ausflüchte, also sehr viele, ich kann mich erinnern an einen Afghanen, relativ hochstehenden, aber auch an Präsident Karzai, den afghanischen Präsidenten, den langjährigen, den ich einmal gesagt habe, Sie verteidigen zwar die Frauenrechte in einem Interview, aber man sieht Ihre eigene Frau eigentlich nie. Mhm. Dann kam immer dieselbe Antwort, ja, meine Frau möchte nicht in die Öffentlichkeit. Und zum Teil stimmt das auch. Also es ist nicht leicht für eine Frau, egal wo, sich in der Öffentlichkeit und der Kritik auszusetzen. Und da sind sicher afghanische Frauen oder iranische oder was immer zu unsicher. Und diese Unsicherheit haben alle Frauen. Aber ich fand das dann auch eine Ausrede und dachte mir, das ist ja schon interessant. Und ich wollte immer seine Frau treffen, habe es aber nie geschafft.
Was waren denn Ihre, auf der einen Seite, gefährlichsten Momente, die Sie erlebt haben, und auf der anderen Seite der glücklichste Moment, wo Sie unterwegs waren als Reporterin?
Der glücklichste Moment ist schnell erzählt. Es ist jeder Moment, wenn das Flugzeug ein Kriegsgebiet verlässt oder das Auto, man fährt über die Grenze. Man ist endlich in Sicherheit. Das sind die glücklichsten Momente meines Lebens. Und die sind einfach auch feststellbar. Der Mensch kann nicht ständig, ich habe es Ihnen schon gesagt, in diesem Krisenmodus leben. Daher ist er extrem glücklich, wenn die Krise vorbei ist. Und es gibt auch von Elias Canetti einen Satz, der das so ausdrückt, meiner Auffassung nach, der einmal gesagt hat, der Augenblick des Überlebens ist der Augenblick der Macht. Man hat überlebt. Und dieser Moment des Überlebens, der kann eben nur sein, wenn man den Krieg verlässt und aus der Krise draußen ist. Ich bin einmal in Somalia, in dem afrikanischen Staat, in einer extrem bedrohlichen Situation gewesen, mit meinem Team, einem sehr kleinen Team, einem Kameramann, einheimischen Übersetzern. Und wir waren in Gefahr, weil Islamisten damals herausgefunden hatten, dass wir dort auf Mission waren. Wir waren dabei, auf der Suche nach Piraten zu sein. Wir hatten die auch gefunden, aber der Rückweg war uns nicht versperrt, aber wäre sehr schwierig. Und daher mussten wir versuchen, so schnell wie möglich das Land zu verlassen und mussten uns in einem Hotel aufhalten mit einer Unzahl von Leibwächtern, die aber nicht unsere Ängste weggenommen haben, sondern wir saßen regelrecht in der Falle, kamen dann hinaus, flogen dann hinaus. Bis zur letzten Minute war das gesamte Team eigentlich sehr schweigend und angestrengt. Ich habe kaum geschlafen in den Tagen davor. Das Flugzeug hob ab. Es war ein kleines Privatflugzeug, das uns abholen musste. Es gab keine andere Möglichkeit. Wir saßen zu fünft oder zu sechs in diesem Flugzeug. Jeder war angespannt in dem Moment, wo die Grenze zu Kenia überflogen wurde. Der Pilot sagte uns, jetzt sind wir auf kenianischem Gebiet, schlief die gesamte Crew ein. Die Spannung fällt von einem ab und man ist wirklich, ohne was tun zu können, extrem erleichtert. Das kann man sich auch vorstellen. Wir müssen das jetzt umlegen von einem persönlichen Schicksal auf Schicksal an sich. Mhm. Ich immer glaube, in Krisengebieten lernen sie nicht nur über ihr eigenes Leben, was sie lernen über das Leben an sich. Mhm. Sie lernen, wie Menschen funktionieren. Wenn man das jetzt umlegt, dann muss man etwas Mitleid und Empathie haben mit Menschen, die sowas jahrelang erdulden müssen, jahrelang in Krisengebieten sind, keine Möglichkeit haben, hinauszufliegen. Was macht das mit Menschen? Und wir sehen daher dysfunktionale Gesellschaften, wenn die jahrelang oder jahrzehntelang im Krieg sind und müssen versuchen, das auch zu verstehen.
Ich muss dann so an Viktor Frankl denken. Wir hatten uns ja im Vorfeld dann darüber unterhalten, über dieses Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen. Wenn man im Grunde genommen über viele Jahre keine Perspektive hat oder nicht weiß, wann dieser Krieg oder dieser Zustand endet.
Unglaublich. Nicht für Leute, die im Westen leben. Und ich gehöre auch dazu. Ich habe das Glück, immer wieder weg zu können. Unglaublich, aber wichtig in Krisengebieten, weil sie einen kleinen Spalt von diesen Realitäten sehen. Also sie sehen dann manchmal, wie die Überlebenskraft der Menschen, also der Sinn zum Überleben, extrem stark ist. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. In der afghanischen Stadt Herat hatte ich mal eine Frau porträtieren wollen, die viele Kinder hatte, einen mit zwangsverheiratet worden ist mit einem viel älteren Mann, der nicht mehr arbeiten konnte. Also hatte sie die Last des Kinderaufziehens und lebte in extremer Armut und trotzdem funktionierte sie. Sie war Wäscherin, jeden Tag ging sie hinaus und wollte unbedingt ihren Kindern und den Mädchen eine Schulausbildung geben. Jeden Abend fiel sie zurück und trotzdem ging sie an jedem Tag wieder weiter. Am Ende unseres Aufenthaltes, ich wollte mit ihr dort auch wohnen, weil ich wissen wollte, wie das ist, in so einer Situation zu wohnen. Wir konnten dort nicht lange bleiben aus Sicherheitsgründen, weil wir natürlich immer Fremdkörper sind. Und das hatte sich sehr schnell herumgesprochen und unser Übersetzer sagte, das verändert die Situation. Aber die Frau, was ich beobachtete, war von einem unglaublichen Überlebenswillen und am Ende, sie war Analphabetin, am Ende unseres Aufenthaltes sagte ich zum Übersetzer, frag sie doch mal, ich möchte ihr irgendetwas geben, vielleicht kein Geld, weil das würde ihr der Mann sofort wegnehmen, hatte ich den Eindruck. Also irgendetwas, was hätte sie denn gerne? Das sagte die Frau, wie aus der Pistole geschossen, ich hätte gerne ein Handy. Und wir haben ihr ein Handy gekauft und sie erklärte uns dann, warum sie das Handy wollte, um ihre Arbeit oder ihren Alltag leichter zu machen. Denn sie sagte, mit dem Handy kann ich meine Kunden anrufen, muss nicht jedes Mal hingehen und sie fragen, gibt es denn heute Arbeit oder nicht Arbeit? Wir haben ihr das Handy gekauft. Sie hat relativ schnell auch als Analphabetin verstanden, wie das funktioniert. Und das zeigte mir, wie sehr oft in solchen Situationen, dass Krisenleute auch dazu führen, dass sie extrem praktisch sind. Stimmt überhaupt nicht oder nur zum Teil, dass Leute dann irrational sind und nicht wissen, sie wissen sehr wohl, was ihr Leben erleichtert und wie sie das Leben auch ihrer Kinder erleichtern können. Solche Beispiele gibt es viele.
Wolfgang, hast du noch Fragen, bevor wir quasi in die Schlussrunde gehen?
Ja, ich würde vielleicht noch einen kleinen Sprung machen. Sie hatten ja auch in Berlin bei dem Vortrag über den Historiker des Peloponnesischen Krieges gesprochen, über Thukydides, und hatten da gesagt, dass man eben bestimmte Situationen vom Ende her denken muss. Und ich glaube, dass viele Menschen sich jetzt Gedanken darüber machen, wie man die jetzige Situation vielleicht vom Ende her denken kann. Und wie schätzen Sie das denn im Moment ein?
Auch eine interessante Frage. Ich würde sagen, schwer einzuschätzen, aber Sie haben auch recht, das vom Ende her zu denken. Und ich glaube, wenn man vom Ende her denkt, muss man sich immer alle Optionen offen lassen. Optionen, also das ist auch in Krisengebieten so. Man muss, was man vielleicht am ehesten sagen könnte, gegen sich selbst denken. Das wird so sein, aber es könnte auch ganz anders sein. Und das habe ich auch in Krisengebieten gelernt, wenige feste Überzeugungen zu haben, sondern sich immer auch zu sagen, vielleicht hat der andere recht. Oder vielleicht hat der andere, weiß der andere etwas, was ich nicht so richtig weiß. Und daher glaube ich, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass der Ukraine-Krieg oder andere Konflikte wie auf Schienen laufen, sondern beinahe jeder Konflikt hat sehr viele Überraschungen und man muss daher sich auf sehr viele Optionen rüsten. Das heißt, das Allerschlimmste, gibt es jetzt die große Krise, gibt es auch, was einige befürchten, den Dritten Weltkrieg. Auch das ist ohne weiteres eine Option, die ist immer in der Luft, so eine Option. Ukraine-Krieg oder nicht Ukraine-Krieg, aber man muss sich auch darauf einstellen, dass man mit dem anderen reden muss. Und dass es am Ende nicht sehr viel übrig sein wird, als vielleicht bei jedem Krieg sich an den Tisch zu setzen und zu verhandeln, weil wir sehen, wenn das nicht geschieht, dann sind immer die schlimmsten Optionen da. Und sich vielleicht auch überlegen, worüber man eigentlich verhandeln möchte. Ein gutes, konkretes Beispiel, wo wir rückblickend etwas mehr wissen, ist der Afghanistan-Konflikt. Da hat Trump 2 Jahre vor Ende des Konfliktes begonnen zu verhandeln, aber über das Falsche, meiner Auffassung nach. Er hat darüber verhandelt, wie die Amerikaner mit den Taliban wie die Amerikaner am besten abziehen könnten aus Afghanistan. Ihm war es wichtig, Sicherheitsgarantien für Amerika zu haben. Das Resultat war verheerend. Er hätte eigentlich verhandeln müssen, wie garantieren die Taliban nach dem Abzug der Amerikaner die Rechte der Frauen, eine Stabilität, die Einbeziehung von anderen Gruppen. Das heißt, es ist meiner Auffassung nach, obwohl ich kein Diplomat und kein Verhandler bin, sondern ein Reporter, der eben diese Sachen aber berücksichtigen muss, ist es immer extrem wichtig, worüber wollen wir eigentlich reden und wo wollen wir am Ende sein.
Noch ein, zwei Schlussfragen. Nochmal zu Afghanistan. Müssen wir einfach akzeptieren, dass die Welt nicht immer nach unseren westlichen demokratischen Vorstellungen funktioniert? Auch wenn es das nicht gefällt, wenn Frauen in Afghanistan einfach unterdrückt werden?
Das, glaube ich, muss man einfach akzeptieren, weil man muss auch sehen, die Eroberung der Welt oder die Kontrolle der Welt, das hat noch nie jemand geschafft. Das wird auch der Westen nicht schaffen. Das ist einmal die eine Sache, dass man davon ausgehen muss, dass Abenteuer wie das in Afghanistan und vielleicht auch andere in den letzten Jahrzehnten, auch der Irakkrieg, den könnte man ja auch erwähnen, von vornherein zum Scheitern verurteilt worden sind, weil die Mission in dieser Euphorie, vielleicht damals in Afghanistan dort Demokratie zu schaffen, aber im Irak auch Demokratie zu schaffen, das und das zu machen, wir uns einfach übernehmen und nicht machen können. Das ist das eine. Das zweite ist aber, glaube ich, das schließt aber nicht aus, dass wir immer Verbündete brauchen und dass wir immer mit anderen reden müssen. Und das sehe ich auch in meinem Leben als Reporter. Ich muss sehr oft mit Leuten reden, die mir eigentlich nicht gefallen. Ich muss also mit Warlords, mit denen ich nichts gemeinsam habe, ich muss mit Taliban reden. Das heißt, ich brauche auch im Hinterkopf immer die Idee, man muss mit den anderen zusammenarbeiten, auch wenn man nicht unbedingt ihrer Meinung ist. Daher glaube ich auch, man sollte die Taliban nicht so isolieren, sondern man sollte mit ihnen reden und Bedingungen stellen für dieses Gespräch. In diesem Fall wäre das wahrscheinlich am naheliegendsten, ihnen zu sagen, wir reden mit euch, ihr bekommt unsere Hilfe, aber wir reden jetzt auch darüber, wie es den Frauen oder überhaupt den Menschen dort geht, dass das eingehalten ist. Das heißt, die Idee, sich von der Welt zu verabschieden, ist keine richtige und zu sagen, dann machen wir eben nichts. Die Idee, die Welt nicht bekehren zu wollen, aber trotzdem Alliierte zu finden, das klingt jetzt sehr kompliziert, ist meiner Auffassung nach besser.
Es ist nur ein Gefühl. Mein Gefühl sagt, Mensch, gerät denn die Welt noch mehr aus den Fugen? Jetzt kommen ja die richtigen Probleme auf die 8 Milliarden Menschen zu. Klimawandel, Mangel an Wasser. Ja, und dann wird es einen Verteilungskampf geben. Was glauben Sie?
Verteilungskampf, Interessenskonflikte gibt es immer. Das ist Politik. Dass wir nicht alle dasselbe wollen und dass wir andere Vorstellungen von der Welt haben, das ist in einer gewissen Art ja auch immer gewesen und wird sich auch nicht ändern. Wo Sie aber sicherlich recht haben, ist, dass große Probleme auf die Welt zukommen. Das wissen wir alle. Ich finde auch, dass die Umweltfrage eine der wichtigsten Fragen überhaupt auch für die neue Journalistengeneration ist. Dass die das jetzt wirklich angehen muss und sich um dieses Thema von allen Facetten her kümmern muss. Daher glaube ich, ja, das sind ganz große Probleme. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass die Welt nur aus Problemen besteht. Und daher, sonst würde ich auch nicht in Krisengebiete fahren. Die Hoffnungslosigkeit ist nicht irgendwie mein Prinzip. Und ich glaube, dass man eben, was wir eben zum ersten Mal, in den allen Jahrzehnten merken, die Welt bleibt nicht stehen. Sie hat sich weiterentwickelt, während wir vielleicht unsere große Ordnung, unseren großen Komfort, das alles gehabt haben, hat sie sich herumentwickelt. Nein, ich glaube, das wirklich Interessante im Moment ist zu beobachten, glaube ich, ob wir oder die Frage zu stellen, wie viel Revolten und Revolutionen, wie wir sie in Sri Lanka jetzt sehen, wird es noch geben? Wie viel Gelbwesten wie in Frankreich schon vor einigen Jahren wird es jetzt geben? Wie unzufrieden sind die Leute unten? Und ja, die Elite ist eben gefordert, da Lösungen zu finden, weil mir fällt immer dieser Spruch ein, das dauert jetzt eine Weile, aber das muss ich Ihnen erzählen, als der arabische Frühling 2011 ausbrach und ich dort vor Ort war, eine hochinteressante Situation als Augenzeuge dort zu sein, da dachte ich mir, was ist da eigentlich geschehen? Jahrzehntelang hat das gehalten und plötzlich von einem Tag auf den anderen hat das nicht gehalten und die Jugend wollte nicht mehr. Und da fiel mir ein Satz von Lenin ein, den ich gelesen hatte einmal, Revolutionen geschehen dann, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen. Und genauso hatte sich damals 2011 das abgespielt und das ist etwas, was wir nie voraussagen können. Wie weit können die oben unsere Welt kontrollieren und wie weit wollen die unten jetzt einfach nicht mehr mitmachen? Das sind die großen Fragen, die wir uns stellen müssen.
Frau Rados, dann sage ich herzlichen Dank. Haben Sie noch eine Lebensweisheit, die Sie mit sich tragen?
Ja, ich meine, eigentlich habe ich sie schon. Ich habe es schon angedeutet, indem ich gesagt habe, Krieg ist unvermeidbar, Frieden ist immer wieder möglich. Der ehemalige französische Präsident Charles de Gaulle hatte sehr viel Macht, aber persönliches Unglück. Er hatte eine Tochter, die leider behindert geboren wurde und er hatte sie mehr geliebt als alles andere. Und er hatte ein Tagebuch geführt und in seinem Tagebuch steht, das wurde später veröffentlicht, dieser abgewandelte Satz, der mich so beeindruckt hat. Und er sagte, Unglück im Leben ist unvermeidbar und Glück ist immer wieder möglich. So bin ich auch immer an meine Reportagen gegangen. Gefahren sind unvermeidbar, aber wir schaffen es immer wieder, vielleicht da rauszukommen.
Frau Rados, ich bedanke mich recht herzlich. Ich verneige mich vor Ihnen. Man hört das vielleicht im Podcast nicht. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Danke. Vielen Dank.
Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.